Während der Hochstand der Protestierenden lösen sie sich dann aus dem Kasten.
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 7. Reich gegen mächtig. Von Nicolas Büchse und Jens König aus Stern Nummer 8 vom 14.02.2019. Gelesen von Günter Schosböck. Ein Boulevardblatt versucht, Amazon-Chef Jeff Bezos mit Nacktfotos zu erpressen. Hat Donald Trump damit zu tun? Wie aus einer Ehekrise eine Staatsaffäre wurde. Amazon-Chef Jeff Bezos ist guter Laune auf der Golden Globe Party im Beverly Hilton Hotel am 6. Januar dieses Jahres. Eben bei der Preisverleihung hat seine Filmfirma 2 Golden Globes gewonnen. Und als die Schauspielerin Rachel Brosnahan, Star der Amazon-Serie The Marvelous Mrs. Maisel, in ihrer Rede dem Team Amazon dankte, schwenkte die Kamera auf ihn. Auf den Bildschirmen war in diesem Moment ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Macht zu sehen. Ein Mann, der aus einem Online-Supermarkt ein Imperium geformt hat, dem es gelungen ist, sich unaufhaltsam in das Leben von Millionen Menschen zu schleichen. Nun ist er dabei, sich auch ihrer Träume zu bemächtigen. Er ist in Hollywood angekommen. Und er ist wie ausgewechselt. Auf der Party nach der Verleihung, so berichten Anwesende, wirkt Bezos viel ausgelassener und lockerer als sonst. Ein Fotograf schießt ein Foto. Jeff Bezos steht rechts, er trägt Smoking und Fliege, links neben ihm, ein wenig verdeckt, die Fernsehmoderatorin Lauren Sanchez. Jeff Bezos hält ein Glas in seiner linken Hand, ein banaler Schnappschuss scheint es. 3 Tage später haben auch Banalitäten Gewicht. Klatschblätter notieren, dass Jeff Bezos auf dem Foto noch seinen Ehering trägt, obwohl er gerade bekannt gemacht hat, dass er sich von der Schriftstellerin Mackenzie Bezos scheiden lassen werde, nach 25 Jahren Ehe. Bezos kommt damit dem Revolverblatt National Enquirer zuvor, das nun voller Häme und Vernichtungslust seine Affäre mit Lauren Sanchez breittritt, auf 11 Seiten, angereichert mit intimen SMS des heimlichen Paars. Die Affäre mit all ihren Windungen und Folgen stellt seitdem das Leben des reichsten Mannes der Welt so gründlich auf den Kopf, dass er nach einem neuen Serienhit für seinen Streamingdienst Amazon Prime nicht lange suchen müsste. Er könnte sein eigenes Leben verfilmen lassen und hätte einen schier unglaublichen Plot. Es geht um gestohlene private SMS, um ebenfalls gestohlene Nacktbilder, mit denen der National Enquirer Bezos erpresst haben soll. Um einen schillernden Privatermittler, um Verschwörungstheorien, die einen Zusammenhang herstellen zwischen den Attacken auf Bezos und dem Mord an einem saudischen Journalisten. Um die mögliche Verwicklung von ausländischen Geheimdiensten, um zweifelhafte Männer aus dem Trump-Universum und letztlich um den ungeheuerlichen Verdacht, dass der amerikanische Präsident selbst eine Intrige gegen Bezos gesponnen haben könnte. Es ist der Plot für einen Thriller über das Amerika dieser Tage. Die Verquickung von Geld, Sex und Politik. Das Ende der Privatheit im digitalen Zeitalter und womöglich auch über die schmutzigen Spiele eines egomanischen Präsidenten. Die Feindschaft. Nach der Veröffentlichung der SMS Anfang Januar dauert es nicht lange, bis der mächtigste Mann der Welt sich in die Schmutzkampagne des National Enquirer gegen den reichsten Mann der Welt stürzt. Schon länger führt Donald Trump einen kleinen Krieg gegen Jeff Bezos, der auch Eigentümer der Washington Post ist, jener Zeitung, die der Präsident als eine der wichtigsten Quellen Trump-kritischer Fake News ausgemacht hat. Trump twittert nun: Es tut mir so leid zu hören, dass Jeff Bozo, übersetzt Trottel, von einem Konkurrenten bloßgestellt wurde, dessen Berichterstattung, wie ich verstehe, viel genauer ist als die Berichterstattung in seiner Lobbyistenzeitung, der Amazon Washington Post. In einer Präsidentschaft voller Tabubrüche geht die neueste Schamlosigkeit Trumps schnell unter. Dabei könnte sie, glaubt man Bezos, auf ein beispielloses Komplott hindeuten. Später jedenfalls werden einige amerikanische Kommentatoren das deutsche Wort Schadenfreude benutzen, um Trumps Auslassungen zu beschreiben. Und die von Trump so gelobte Berichterstattung des National Enquirer hat mit journalistischen Standards nichts zu tun. Die Schlagzeile zur Causa Bezos lautete: Die noch unbekannte Seite des schmierigen Amazon-Gründers. Und die Geschichte selbst war keine der üblichen bunten Boulevard-Stories über Promi-Fehltritte. Sie füllte 11 Seiten. Das Blatt hatte einen Aufwand betrieben, als gelte es, einen neuen Watergate-Skandal zu enthüllen. Durch 5 Bundesstaaten und über 40.000 Meilen hätten ihre Reporter das Paar verfolgt, sie beschattet in Privatjets, während romantischer Wanderungen, intimer Abendessen und Quality Time in versteckten Liebesnestern. Auch in den Besitz von Nacktbildern sei man gekommen. Selfies von Bezos offenbar, die er an seine neue Liebe geschickt hatte. Die Fotos sollen ihn posierend vor Spiegeln zeigen, einmal nur mit einem Handtuch bekleidet, ein anderes Mal mit halb erigiertem Penis. Man habe, so der Enquirer, die Bilder aus Respekt vor der Privatsphäre des Milliardärs nicht veröffentlicht. Deutlich weniger Respekt hatte der Enquirer vor der Privatsphäre, als es darum ging, die schlüpfrigen SMS zu drucken, die Jeff Bezos an Lawrence Sanchez geschickt hatte. Nachrichten, von denen man nicht erfährt, wie sie in die Hände der Redaktion gekommen sind. Es fällt nicht schwer, sich die Schadenfreude auszumalen, die in Trump gewachsen sein dürfte, als er die von Bezos ins Handy getippten, liebestrunkenen Schwüre an seine Geliebte las. »Ich möchte dich riechen, ich möchte dich einatmen, ich möchte dich festhalten.« Trump und Bezos, von heute aus betrachtet wirkt es, als habe alles auf diesen Showdown zwischen dem Präsidenten der Supermacht USA und dem Chef der globalen Wirtschaftsmacht Amazon hingesteuert. Zwei Männer, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Der eine mit geschorenem Kopf, der andere mit überkämmter Glatze. Der eine ein Meister der Selbstkontrolle, der andere ein unberechenbarer Wandler durch verbale Minenfelder. Die Anfänge des Zwistes reichen zurück bis in den Dezember 2015. Kurz nachdem Donald Trump seine Präsidentschaftskandidatur verkündet hat, wirft er Bezos den digitalen Fehdehandschuh in Form von Twitter-Nachrichten wie dieser hin. Die Washington Post, die ein Vermögen verliert, besitzt Jeff Bezos nur zu dem Zweck, Steuern zu sparen für seine gewinnlose Firma Amazon. Bezos schlägt nicht ohne Witz zurück. Endlich bin ich von Donald Trump runtergemacht worden. Werde ihm aber immer noch einen Platz in der Blue Origin Rakete reservieren. Hashtag Send Donald to Space. Blue Origin ist ein Weltraumunternehmen, das sich Bezos als visionäres Spielzeug leistet. Es wird Bezos einzige direkte Replik bleiben auf Donald Trumps Twitter-Attacken, von denen noch 25 weitere folgen. Kein Unternehmer findet sich so häufig im Fadenkreuz des Präsidenten wie der Amazon-Chef. Trump droht regelmäßig mit Steuererhöhungen und kartellrechtlicher Verfolgung. In Wirklichkeit, so vermuten nicht wenige in Washington, geht es Trump nicht um Amazons in der Tat zweifelhafte Steuersparmodelle. Vielmehr richte sich seine Wut auf die kritische Berichterstattung der Washington Post. Und befeuert wird sie wohl auch vom Neid auf Jeff Bezos Reichtum. Mit geschätzten 131 Milliarden Dollar Vermögen ist er der reichste Mann der Welt. Donald Trump hingegen findet sich mit 3,1 Milliarden Dollar Vermögen auf Platz 766 wieder. Bezos ist so reich, wie Trump immer sein wollte. So respektiert als Geschäftsmann, wie es Trump nie vergönnt war zu sein. Und er besitzt mit der Washington Post eben jenes Medium, das Trump mit dafür verantwortlich macht, dass auch seine Präsidentschaft nicht so wertgeschätzt wird, wie sie es nach seiner Ansicht verdient. Die Post war es schließlich, die das berühmte Tonband veröffentlichte, auf dem Trump sich brüstete, er könne jeder Frau einfach so an die Pussy fassen. Der Präsident, so steckten Berater dem Nachrichtenportal Axios, habe sich geradezu in eine Obsession hineingesteigert. Er explodiere regelmäßig in Wutattacken gegen Bezos. Der Verdacht. Vor einigen Jahren, nach einem Interview, bat der Stern Jeff Bezos, für Fotoaufnahmen in die Lobby der Amazon-Zentrale zu kommen, 5 Stockwerke hinunter. Der Fotograf schlug den Aufzug vor, aber Bezos nimmt nie den Aufzug, wie eine seiner Mitarbeiterinnen später erzählte. Er mag nicht warten, er mag nicht stillstehen. Er nimmt immer die Treppen. Der Mann ist klein und drahtig, klug und schnell. Wenn andere gehen, eilt er. Wenn andere eilen, läuft er. Erinnert man sich an diese Eindrücke, dann wird einem bewusst, dass ein Mann wie Bezos es schwerlich ertragen kann, der Gejagte zu sein. Er ist ein Jäger. So einer macht aus einem Erpressungsversuch eine öffentliche Anklage. Aus einem Angriff den Gegenangriff. Sofort, nachdem der National Enquirer mit der Geschichte über sein Privatleben herausgekommen ist, lässt er untersuchen, wie das Blatt an seine privaten SMS und Fotos kommen konnte. Mehr noch, er geht an die Öffentlichkeit mit einem Blog-Eintrag, der selbst das an Trumps Eskapaden gewöhnte Amerika aufwühlt wie lange nichts mehr. Bezos schreibt, Mittelsmänner des National Enquirer-Eigentümers David Pecker hätten versucht, ihn zu erpressen. Hätten gefordert, dass er seine Untersuchung einstellen solle. Hätten gedroht, Nacktaufnahmen von ihm und seiner Geliebten zu publizieren. Bezos veröffentlicht sogar die Mail, in der diese Bilder beschrieben sind, darunter eines, das den halbnackten Bezos zeigen soll. Er trägt entweder enge schwarze Cargohosen oder Shorts, und seine halb aufgerichtete Männlichkeit durchdringt den Schlitz der erwähnten Hose. David Pecker ist ein Vertrauter von Donald Trump. Und deshalb zieht Bezos weitreichende Folgerungen. Dass ich die Washington Post besetze, macht die Dinge für mich komplexer. Es ist unvermeidlich, dass manche mächtige Menschen, über die die Post berichtet, mich als ihren Feind ansehen, schreibt er. Präsident Trump ist einer dieser Menschen. Jeff Bezos' Gegenangriff katapultiert eine Affäre in den Rang eines politischen Skandals. Bezos schreibt, anstatt vor dieser Erpressung klein beizugeben, habe ich mich entschieden, genau das zu veröffentlichen, was Sie mir geschickt haben, auch wenn das für mich persönlichen Schaden und Beschämung bedeutet. Jegliche Peinlichkeiten für mich sind nebensächlich, weil es um eine wichtigere Sache geht. Der mächtigste Mann unserer digitalen Welt, der Mann, der so eifrig all unsere Daten sammelt, alle Tricks der digitalen Anonymität kennen müsste, er steht plötzlich nackt da, seiner eigenen privatesten Daten beraubt. Ein Mann, so schien es bisher, ohne Skandale, ohne Affären, ohne Legenden. Ein Mann mit einer Leidenschaft für Listen und Daten. Einer, der sich nicht von gewöhnlichen Verlockungen leiten lässt. Doch auch Technokraten können sich ändern. Die Verwandlung. Der Jeff Bezos, den der Stern mehrmals getroffen hat, war ein kompromissloser Geschäftsmann. Ausführlich erzählte er einmal, wie er jeden Morgen sich selbst und seine Mitarbeiter antreibe, sich immer wieder neu zu erfinden. Selbst als Amazon längst ein Milliardenkonzern war, las Bezos noch regelmäßig die Beschwerdemails von Kunden. Hatte er den Eindruck, dass sich dahinter ein ernsthaftes Problem vermarg, leitete er die Beschwerde an den zuständigen Topmanager weiter. Versehen nur mit einem Fragezeichen. 2015 berichtete die New York Times von einem Arbeitsklima, in dem Kinder als Nachteil galten, Krankheit zu schlechteren Leistungsbewertungen führen konnte und in dem der Chef besessen davon war, die Mitarbeiter mit der Erhebung aller nur erdenklichen Daten zu überwachen. Dabei gilt eine Geschichte aus Bezos Kindheit, die er einmal selbst erzählt hat, als typisch für sein kühl-kompromissloses Wesen. Als Zehnjähriger sei er mit seinen Großeltern im Auto unterwegs gewesen. Weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte, berechnete der kleine Jeff, anhand von Sterblichkeitsraten, dass die Raucherei seiner Großmutter sie exakt 9 Jahre Lebenszeit kosten würde. Lauthals verkündete er das vom Rücksitz aus. Seiner Großmutter kamen die Tränen. Sein Großvater fuhr rechts ran, nahm ihn zur Seite und sagte: »Jeff, eines Tages wirst du verstehen, dass es schwerer ist, freundlich zu sein, als clever.« In den vergangenen Jahren aber war eine Verwandlung zu beobachten. Aus dem gefühlskalten Mann der Zahlen wurde eine Figur in Politik und Showbiz. Bezos kaufte die Washington Post und erklärte pathetisch, er wolle seinen Beitrag leisten zur Stärkung der Demokratie in Amerika. Er stürzte sich in den Ausbau der Amazon-Filmstudios und ließ jeden in seinem Umfeld seine Passion für Filme spüren. Mit dem Film kommt der Glamour in das Leben des vorher so öffentlichkeitsscheuen und für seine finanziellen Verhältnisse regelrecht bescheidenen Mannes. Man hört nun sein lautes Lachen bei der Grammy-Verleihung, dem Super Bowl, den Oscars. Im Scheinwerferlicht kann man auch eine Transformation von Bezos Kleidung und Körper beobachten, kann man förmlich dabei zusehen, wie dem schmalen Nerd Muskeln wachsen, die er in enge, sorgfältig ausgewählte Hemden packt. Die Verlockung. Dass die Verwandlung des Jeff Bezos auch sein Privatleben erfasst, hat mit dieser erwachten Leidenschaft für den Film zu tun. Er lernt Patrick Whitesell kennen, einen der großen Hollywood-Agenten, bei dem unter anderem Matt Damon unter Vertrag steht. Der stellt ihm seine Frau vor, Lauren Sanchez. Ein Foto zeigt das Ehepaar und Bezos. Es wurde aufgenommen bei der Premiere des später mit einem Oscar prämierten Amazon-Films Manchester by the Sea, Ende 2016. Lauren Sanchez hat damals ein paar kleine Rollen gespielt. Sie ist Moderatorin einer Fernsehsendung im Regionalfernsehen und Hubschrauberpilotin. Sanchez und ihr Mann leben in Seattle, Haus an Haus, mit den Bezos. Die Paare sind befreundet, fahren gemeinsam in den Urlaub. Bald darauf allerdings beginnen Jeff Bezos und Lauren Sanchez, sich ohne ihre Ehepartner zu verabreden. Manchmal mietet der Amazon-Boss für ihre heimlichen Treffen eine Villa, nur 5 Blocks vom ehelichen Anwesen entfernt. Jeff Bezos, der bisher jeden seiner Schritte in der Öffentlichkeit sorgfältig abgewogen hat, handelt auf einmal so sorglos wie ein frisch verliebter Teenager. Und es wundert heute Menschen aus seinem Umfeld, dass ausgerechnet er, der sogar Aufnahmen von Shareholder-Treffen verboten hatte, so unvorsichtig war und pikante Nachrichten an seine neue Liebe schickte. Von seiner Frau Mackenzie lebt Bezos seit einigen Monaten getrennt. Am Tag, bevor der National Enquirer sein Privatleben in die Öffentlichkeit zerrte, twitterten beide: »Wenn wir gewusst hätten, dass wir uns nach 25 Jahren trennen, wir würden es noch einmal so machen.« Mackenzie Tuttle und Jeff Bezos haben sich 1992 kennengelernt, als er mit ihr in New York ein Einstellungsgespräch führte. Aus dem Arbeitsverhältnis entspringt ein Liebesverhältnis und eine dieser allzu märchenhaften Ehen, wie sie der Tech-Adel an der Westküste zelebriert. Sie bekommen 3 Jungen, adoptieren ein Mädchen, gründen einen Weltkonzern. Im September 2018 feiern die Eheleute noch silberne Hochzeit, groß und glamourös, in einem Club in Miami. Sie feiern eine Ehe, die wohl schon längst zerrüttet ist. Nach der Trennungsnachricht spekulieren die Medien über einen drohenden Rosenkrieg, rechnen vor, dass Mackenzie die Hälfte des Vermögens zustünde, sie würde damit in die Riege der 10 reichsten Menschen der Welt aufsteigen. Obwohl Jeff Bezos seine Frau verlassen hat, empfinden viele Mitleid mit dem Opfer der Schmutzkampagne des National Enquirer, ausgerechnet mit ihm, dem Plutokraten, der das Leben vieler Einzelhändler zur Hölle gemacht hat. Die Kampagne gegen Bezos widert auch Bob Woodward an, die Reporterlegende der Washington Post. Er schreibt Bezos in einer Mail: »Jeff, ich bin stolz darauf, dass du in solch einer schwierigen Situation nach vorn getreten bist. Diese Zeit erinnert mich an die Jahre 1972 bis 1974. Vielleicht eine Neuauflage von Watergate.« Watergate? Ist es wirklich so weit? Der reichste Mann der Welt geht fremd und sein Heimatland stürzt in eine Staatskrise? Der Detektiv. Wenn es darum geht, ein so gewaltiges Komplott aufzudecken, wie Bezos es hier vermutet, dann heuert ein Mann wie er nicht irgendeinen Allerweltsermittler an, sondern einen, den er als ebenbürtig betrachtet, den Besten. Bezos erteilt Gavin DeBecker den Auftrag, herauszufinden, wie der National Enquirer an die intimen SMS und Fotos gekommen ist, welchen Betrag auch immer DeBecker dafür brauche. DeBecker ist 64 Jahre alt und seit über 40 Jahren Chef seiner eigenen Sicherheitsfirma. Hollywood-Stars, große Unternehmen, CIA, das US-Justizministerium. Die Liste seiner hochrangigen Kunden ist lang. Er hat Madonna, Robert Redford und Cher beschützt. Und als der krebskranke Beatles-Gitarrist George Harrison 2001 einen ruhigen Ort für seine letzten Wochen suchte, fernab der Paparazzi, brachte DeBecker ihn in seinem abgelegenen Haus im Westen von Los Angeles unter. Für viele der Reichen und Schönen und Mächtigen dieser Welt ist Gavin DeBecker der Gott der Geborgenheit. Seit 20 Jahren steht DeBecker als Sicherheitschef auch im Dienst von Jeff Bezos. Als DeBecker und sein Team sich an die Ermittlungen machen, verfolgen sie mehrere Spuren. Ist Bezos Handy einfach von jemandem gehackt worden, der mit den Daten Geld machen wollte? Nach einer digitalforensischen Analyse schließen sie das aus. Hat Bezos neue Freundin die SMS und Fotos weitergegeben, vielleicht um die Ehe ihres Geliebten endgültig zu zerstören? Keinerlei Anhaltspunkte. Bleibt eine dritte Möglichkeit. Kann es sein, dass jemand ein politisches Motiv hatte, Jeff Bezos öffentlich hinzurichten? Dafür spricht nach DeBeckers Erfahrung, dass die Schmutzgeschichte ausgerechnet im Enquirer erschienen ist. Das Boulevardblatt ist so etwas wie Trumps publizistische Leibgarde. Wer wäre überhaupt in der Lage, Bezos Handy anzuzapfen oder abzuhören? US-Geheimdienste? Die Saudis? Die Russen? Und warum sollten sie ausgerechnet Geheimnisse aus Bezos Liebesleben preisgeben und nicht aus seinem Unternehmen? Gavin DeBecker spekuliert darüber öffentlich nicht. Mit Erlaubnis von Bezos sagt er aber ein paar Reportern, es gebe starke Anhaltspunkte für politische Motive. Er halte es für möglich, dass eine Regierung, DeBecker sagt nicht welche, dahinter stecke. Dann wirft er den Journalisten einen Knochen hin. Man habe viele Personen unter die Lupe genommen, die in die Geschichte involviert sein könnten, erzählt er. Eine davon sei Michael Sanchez. Michael Sanchez? DeBecker weiß, wie man Neugier weckt, indem man einen Namen nennt, den bislang niemand auf dem Zettel hatte. Michael Sanchez also, der Bruder von Bezos geliebter Lauren Sanchez. Einer von diesen windigen Typen, wie man sie in Hollywood öfter trifft. Eigenen Angaben zufolge Talentmanager und Literaturagent. Sanchez beschreibt sich selbst so: schwuler Mann, Hispanic, Hausbesitzer in West Hollywood und starker Unterstützer von Trump. Sein Twitter-Account @Mikey2Go ist voll mit stumpfer Lobhudelei auf den US-Präsidenten. Vor allem aber, da wird es für Gavin DeBecker und seinen Klienten Jeff Bezos interessant, hat Michael Sanchez gute Kontakte zu dubiosen Figuren aus dem Trump-Lager. Unter ihnen Carter Page, früherer Wahlkampfberater von Trump, den das FBI beschuldigt, Beziehungen zu russischen Geheimagenten gehabt zu haben, und Roger Stone, einer der finstersten Typen Washingtons überhaupt. Ein gerissener Strippenzieher, der schon für Nixon PR gemacht hat. Stone ist ein enger Trump-Freund. Erst vor 3 Wochen wurde er angeklagt, den US-Kongress belogen zu haben, um seine Verwicklung in die Russland-Affäre zu vertuschen. »Ich wäre blind«, sagte Becker, »wenn ich nicht den Fakt registrieren würde, dass Michael Sanchez mit solchen Leuten verbunden ist.« Mehr sagt er nicht. Er lässt der Fantasie freien Lauf. Hat Michael Sanchez die Beziehung seiner Schwester den Trump-Leuten verraten? Hat er das Handy seiner Schwester gestohlen und die Nachrichten direkt an den Enquirer weitergereicht? Sanchez bestreitet das. Er habe von der Affäre seiner Schwester zwar gewusst und Bezos auch kennengelernt, aber verraten habe er nichts. Mit Carter Page und Roger Stone, den Trump-Gefährten, habe er erst nach der Enquirer-Enthüllung über die Beziehung gesprochen. Sanchez glaubt, privater Ermittler De Becker wolle mit dem Vorwurf nur von seinem eigenen Versagen als Bezos Sicherheitschef ablenken. Per Mail hätten sich die beiden, Sanchez und De Becker, über die Theorie ausgetauscht, dass Trump den britischen Geheimdienst oder den israelischen Mossad um Hilfe gebeten haben könnte, um an die Nachrichten und Fotos von Bezos Handy zu kommen. So aufgewühlt ist die politische Stimmung im Jahr 3 von Trumps Präsidentschaft. Alles wird für möglich gehalten, selbst bizarrste Verschwörungstheorien. Und das liegt an einem Präsidenten, dessen Name in allen großen Skandalen und schmutzigen Geschäften auftaucht, von der Russland-Affäre bis hin zu dem Vorwurf, seine Familie habe sich bei den Feierlichkeiten zu seiner Amtseinführung in die eigene Tasche gewirtschaftet. Auch in der Affäre Bezos kommt man schnell in die Nähe von Trump. Vor allem, was dessen Verbindung zu David Packer betrifft. Packer ist seit 20 Jahren Chef von American Media Incorporated, dem Unternehmen, in dem der National Enquirer erscheint. Beste Freunde. Die Freundschaft zwischen Donald Trump und David Packer ist so innig wie die Feindschaft zwischen Trump und Bezos. Die beiden älteren Herren sind im New York der 70er und 80er Jahre aufgestiegen. Für Packer bedeutete Trump Zugang zu Prominenz und Macht. Für Trump bedeutete Packer Zugang zum größten Klatschmagazin des Landes und damit die ewige Fortschreibung seines Mythos, ein erfolgreicher Geschäftsmann und Playboy zu sein. Ohne den Boulevard, ohne Packer, wäre Trump heute nicht Präsident. Packer hat Trump wohl immer vergöttert. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Enquirer erzählte über die Verbindung der beiden Männer, David dachte, Donald kann übers Wasser laufen. Als Packer 1999 Chef von American Media wurde, übernahm er damit auch die Führung des Flaggschiffs des Verlags, des National Enquirer. Das Blatt ist immer noch das einzige, das in den Supermärkten des Landes gut sichtbar an der Kasse liegt. Gelesen wird es hauptsächlich von den gleichen Leuten, die einen größenwahnsinnigen Reality-TV-Star zu ihrem Präsidenten gewählt haben. Der Enquirer ist ein Heft für die Gosse. Durchgeknallt, schrill, voller Lügen. Ein typischer Artikel, erschienen 2016, Hillary Clinton hat Hirnkrebs, den Verstand verloren und wird in weniger als 6 Monaten sterben. Als Packer den Verlag übernahm, entschied er, gern und oft Geschichten über Donald, aber keine, die seinem Freund schaden. Der New Yorker zitiert einen ehemaligen Enquirer-Redakteur mit den Worten, »Wenn Donald eine Geschichte nicht wollte, erschien sie auch nicht. Das war in Stein gemeißelt.« Als ein früherer Portier aus dem Trump Tower vor ein paar Jahren herumerzählte, der Hausherr habe mit einer Angestellten des Wohnhauses ein uneheliches Kind gezeugt, zahlten Packers Leute dem Mann $30.000 und kauften ihm damit die Rechte an der Geschichte ab. Der Enquirer hat sie nie gedruckt. Catch and kill heißt diese Methode auf dem Boulevard, einfangen und totmachen. David Packer hat das zum Geschäftsprinzip erhoben. Auch Trumps angebliche Affäre mit dem Playmate Karen McDougal kaufte er so mitten im Wahlkampf 2016 vom Markt weg. In Absprache mit Trump. Der zeigte sich erkenntlich für so viel Zuneigung. Im Juli 2017 lud er seinen alten Freund zum Dinner ins Weiße Haus ein. David Pecker brachte Cassie Green mit, einen französischen Geschäftsmann. Green verfügt über beste Verbindungen ins saudische Königshaus, besonders zu Kronprinz Mohammed bin Salman, zu dem man also den Bezos Washington Post für den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich macht. Khashoggi war Kolumnist der Zeitung. David Pecker brauchte die Unterstützung des Franzosen. Er wollte in Saudi-Arabien Geschäfte machen und suchte dafür Geldgeber im Königshaus. Green sollte sie ihm vermitteln. Das Essen im Weißen Haus war für Pecker ein Geschenk. So konnte er Green und damit auch den Saudis zeigen, dass er auf die Hilfe des Präsidenten bauen kann. Dieses Arrangement sollte sich Monate später bezahlt machen. Da veröffentlichte Peckers Verlag ein Hochglanzmagazin, Titel »The New Kingdom«, auf dem Cover der Kronprinz. Das ganze Heft eine Lobeshymne auf das Regime. Es heißt, es habe dafür bezahlt. Pecker und Trump, der National Enquirer und seine schmutzigen Geschäfte, das Geld der Saudis und der Mord an Khashoggi, den die Washington Post unerbittlich recherchiert. Das ist der Stoff, aus dem Jeff Bezos seine Anklage strickt. Hier vermutet er das eigentliche Motiv für die Attacken auf ihn. In seinem Blog-Eintrag verlinkt Bezos einen Artikel über Peckers Saudi-Arabien-Geschäfte und schreibt dazu: Die Saudi-Sache scheint einen sensiblen Nerv getroffen zu haben. Sogar dem saudischen Außenminister hat Bezos ein Statement abgerungen. Absolut nicht, lautete dessen Antwort auf die Frage, ob das Königshaus involviert sei. Für ihn höre sich das nach einer Seifenoper an. Seifenoper? Manch einer hält das ja für eine treffende Beschreibung von Trumps gesamter Präsidentschaft. Jeff Bezos hingegen findet sich in einem Thriller wieder. Der mächtigste Unternehmer der Welt kämpft gegen den mächtigsten Politiker der Welt. Bezos stilisiert das zu einem Kampf um die Seele Amerikas. Wie hatte er geschrieben? Ich ziehe es vor, aufzustehen, das Ganze umzudrehen und zu schauen, was dabei herauskommt. Jetzt schaut die Welt dabei zu und hält den Atem an. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7284. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 5, 5, 9, 2, 1, 1, 0, 0, 8, 3, 0, 0, 1, 0. Big, W-E-L, A-D-E, 8, L, X, X, X.